Verbundenheit. Eine Geschichte aus Jins Jugend. Gelesen von Caroline Brunk. Das Leben im Kira-Clan war so bequem wie ein zu eng geschnürtes Korsett. Es hielt den Körper aufrecht. Aber bei jeder Bewegung stachen die Fischbeinstäbe in die Rippen und erschwerten das Atmen. Jin wischte sich Schweiß und Blut aus den Augen. Ihren Schweiß. Nicht ihr Blut. Wie jeden Morgen.
Es reicht!
Keuchte Minato und hielt dem nächsten Hieb die Hand entgegen. Augenblicklich lenkte Jin ihr Schwert um, ließ sich von dem Schwung zur Seite treiben und erlaubte sich, kaum dass ihr Gesicht abgewandt war, ein winziges Lächeln. Sobald sie wieder aufrecht stand, das Schwert jetzt in derselben geraden Haltung wie ihr Körper, hatte sie ihre Mimik zu der üblichen ausdruckslosen Maske geschult. Keine Emotion war ihr mehr anzumerken, besonders nicht der Triumph über den Sieg. Er war der einzige Lichtblick in diesem durchgeplanten, straff organisierten Leben. Das Gefühl würde sie durch den Tag tragen und ihre Nacht erwärmen. Seit der Herbst die Blätter des sie umgebenden Waldes in tausend Orange-, Braun- und Rottönen färbte, war in die steinernen Wände der Clanhallen eine Kälte eingezogen, die Jin auch am Tag nicht los wurde. Gemeinsam mit den anderen Kindern und Jugendlichen, welche die gleiche Ausbildung wie sie durchmachten, schlief sie in den weiten Leeren. Gemeinsam, aber immer allein. Minato eilte auf sie zu, riss ihr die Waffe aus dem Griff und schleuderte sie auf den Boden. Eine Sekunde später schleuderte eine Ohrfeige Jins Gesicht in dieselbe Richtung. Kein Laut verließ ihre Lippen, obwohl der Schlag brannte und juckte. Obwohl die gesamte Klasse mittlerweile zu ihnen schaute. Der oberflächliche Schnitt in Minatos Wange, den Jin ihr zugefügt hatte, als sie zum zweiten Mal an diesem Morgen durch Minatos Deckung gebrochen war, würde deutlich länger brennen als die Schelle.
Du hast den Rest des Tages Putzdienst,
zischte Minato, während sie sich die Hand abwischte, als wäre Jin so dreckig, dass eine einzige Berührung ausreichen würde, ihre Haut zu verunreinigen.
Aber...
Jin biss sich auf die Unterlippe, kämpfte den Stolz herunter und nickte.
Ja, Meisterin.
Minato griente, bevor sie in einem heftigen Schwung ihre schlammbesudelten Stiefel von den Füßen zerrte und sie an Jins Oberkörper presste.
Damit fängst du an.
Ein zweites Mal zwang Jin sich zu einem Nicken. Der beißende Geruch, der aus dem Inneren der Stiefel drang, ließ sie fast würgen. Hinter ihr kicherten zwei Mädchen. Mit hocherhobenem Kinn und möglichst flachem Atem lief Jin durch die Anwesenden hindurch, die ihr bereitwillig aus dem Weg traten. Freundschaften waren in ihrem Clan nicht erlaubt. Doch vielleicht hatte sie sich wenigstens etwas Ruhm an diesem Morgen erkämpft. Am Rand des Kampfplatzes stand eine breitschultrige, massige Gestalt. Das Gesicht im Schatten verborgen. Dennoch schlug Jins Herz bei diesem Anblick ein bisschen schneller. Ob ihr Vater den Schaukampf zwischen ihr und Minato beobachtet hatte? Wann würde er ihr endlich erlauben, gegen ihn anzutreten? Sie war bereit. Wie oft noch musste sie ihre Kampfmeisterin besiegen, ehe der Vater mehr als einen abfälligen Blick für sie übrig hatte? Ehe er ihr die Gelegenheit schenkte, sich vor ihm und dem Rest des Dorfes zu beweisen, damit sie den Mantel des Kira-Clans anlegen und ihren Wert auch der Öffentlichkeit zeigen durfte. Würde er sie wirklich dazu zwingen, bis zum Tag der Zeremonie zu warten? Sein Schnauben klang missbilligend. Ohne ein Wort wandte er sich von seiner Tochter ab. Jins Finger, die sie in die Stiefel ihrer Lehrerin gekrallt hatte, zitterten. Nur für einen Moment. Dann hatte sie die Kontrolle zurückerlangt. Mit gemessenen Schritten lief sie zu dem Brunnen, der das Zentrum des winzigen Dörfchens und damit ihr eigenes bildete. Danach würde Minato ihr die nächste beschämende Aufgabe zuteilen, statt sie, wie die anderen, zum Schildtraining zu schicken oder zur Literaturstunde. Vor dem Abendessen würde Jin weitere Schläge dafür kassieren, dass sie der Lehrerin erneut Wunden zugefügt hatte. Aber die Schmerzen und die Demütigung vor dem gesamten Dorf waren es wert. Dafür wussten alle, dass Jin ihre Lehrmeisterin längst in Können und Kraft übertrumpfte. Dass ein unbedeutendes Mädchen stärker war als die beste Kriegerin des Dorfes. Als die zweitbeste. Die beste war Jins Mutter gewesen, die sogar den Clanchef besiegt hatte und dadurch das Recht erkämpft hatte, ihn zu heiraten und ein Kind mit ihm zu zeugen. Allerdings hatte die schon vor Jahren das Bergdörfchen verlassen, um eine geheime Mission zu erledigen. Sie war niemals zurückgekommen. Jin sehnte sich nach ihrer ersten eigenen Mission. Nach einer Möglichkeit, den Ruf ihrer Familie und des Kira-Clans zu vergrößern. In besonders einsamen Nächten stellte sie sich vor, wie sie auf diesen Reisen ihre Mutter aufspüren würde. Wie Stolz in dem schmal geschnittenen Gesicht aufflackerte, wenn sie Jin auf die Schulter klopfte und
»Ich wusste, dass meine Tochter zu etwas Höherem geboren ist«,
sagte. Wenn sich all die Mühen und Entbehrungen ihrer Erziehung gelohnt hatten, frustriert schrubbte Jin härter über das fleckige Leder. In ihre aufgerissenen Fingerknöchel hatte sich der Dreck von Minatos Stiefeln gegraben. Eines Tages würde ganz Sidos den Namen Jin Ten kennen. Und sie würde endlich lernen dürfen, was es bedeutete, geliebt zu werden. Wie oft musste sie ihre Kampfmeisterin besiegen, ehe der Vater mehr als einen abfälligen Blick für sie übrig hatte. Ehe er ihr die Gelegenheit schenkte, sich vor ihm und dem Rest des Dorfes zu beweisen, damit sie den Mantel des Kira-Clans anlegen und ihren Wert auch der Öffentlichkeit zeigen durfte. 2. Der Winter war angebrochen. Bald würde sich die Kälte um Jins Herz auch in der echten Welt manifestieren. Würde das Dorf mit meterhohem Schnee bedecken und die Einsamkeit der Menschen noch sichtbarer machen. Eine Einsamkeit, die hier niemand ansprach. Geschweige denn zugab, sie überhaupt zu fühlen. Jin fühlte sie. Jeden Tag mehr. Egal wie hart sie kämpfte und trainierte. Egal welches Lob sie beim Rezitieren der komplizierten Regeln und Traditionen ihres Clans bekam. Egal wie oft sie Minato beim Schaukampf in die Wange schnitt. Nichts half, diese unheimliche Leere in ihrer Brust zu füllen. Winter, Jahreszeitenumschwung. Mit dem ersten Neumond war es soweit. Der Tag der Zeremonie. Heute traten die Jugendlichen, die das jahrelange Training überlebt hatten, ihre schwerste Prüfung an. Wer siegreich daraus hervorging, wurde zu einem vollwertigen Clanmitglied, durfte auch außerhalb des Dorfes eine Waffe tragen und die Insignien des Kira-Clans. War kein nichtsnutziges Kind mehr. Jins Herz klopfte genauso hart gegen ihren Brustkorb wie ihre Fingerknöchel gegen die hölzerne Tür. Schließlich wurde sie aufgerissen. Ihr Vater ragte über Jin empor, die Augen zornig verengt ob der frühen Störung. Kein »Guten Morgen« oder »Hallo, mein Kind« drang aus seinem Mund. Nur ein unwirsch gebelltes
»Was?«
Jin straffte sich. Wie die anderen hatte sie sich an diesem Tag in die feierlichste Robe gehüllt, die ihr zur Verfügung stand. Ihr Trainingsbreitschwert ruhte auf ihrem Rücken in der Scheide. Genauso bereit wie sie. Beim morgendlichen Lauf um das Dorf herum hatte sie ihre Rede immer und immer wieder in Gedanken abgespielt.
»Ich möchte an der Zeremonie teilnehmen«,
sagte Jin. Ihre Stimme klang ruhig und gefasst. Sie war eine Kriegerin. Heute würden das alle sehen.
»Vor einer Woche haben wir Hirashi verbrannt. Er war unwürdig und ist dem Fieber erlegen, weil er dem Training mit den Giftspeeren nicht gewachsen war. Sein Platz ist frei. Ich bin bereit, ihn einzunehmen und mich der Prüfung zu stellen.«
»Du bist zu jung.«
»Ein Jahr, Vater. Dennoch bin ich besser als die meisten, die heute deine Salbung erhalten werden. Seit Jahren beobachtest du mich beim Kampf. Du weißt, dass ich es schaffen kann.«
Nichts regte sich in der Miene des Mannes vor ihr. »Vater« war nur ein Wort für Jin. Sie wusste nicht, wie sich die Liebe von Eltern anfühlen sollte. Diese Liebe, von der die alten Sagen und Geschichten erzählten, die sie nachts bei Kerzenschein verschlang, wenn der Schlaf nicht kam. Sagen von Heldinnen und Kämpfern und verwunschenen Tieren. Von der Verbundenheit zwischen Seelen, die stärker als der Tod war.
»Du bist zu jung«,
beharrte er emotionslos.
»Du wirst die Zeremonie heute nur als Zuschauerin erleben. So wie es der Brauch unseres Clans ist.«
Wut quoll in Jins Bauch auf, brannte sich durch jede Faser ihres Körpers. Wut, die sie bloß in der Hitze der Schlacht verspüren und nutzen durfte. Wut, gegen die sie nicht ankam.
»Diese Bräuche sind Unsinn«,
spie sie aus. Noch ehe ihr Vater auf diesen ungewohnten Ausbruch reagieren konnte, war Jin herumgewirbelt. Der Zorn trieb sie von ihm weg, aus dem Dorf heraus. Weg von den Feierlichkeiten, die ein weiteres Mal nicht für sie bestimmt waren. Am Ende des Tages würde der Kira-Clan die neuen Kämpfer und Kämpferinnen hochleben lassen. Und Jin Ten würde weiterhin ein Nichts bleiben. 3. Irgendwann verlosch das glühende Rot der Wut, ließ ein müde flackerndes Flämmchen zurück, das Jin in die Wirklichkeit zurückholte. Verwirrt schaute sie sich um. Bäume, kahl und alt, ragten vor, neben und hinter ihr auf, reckten die Äste nach ihr aus. Der Wald wisperte, Von Dämonen, die sich in der Dunkelheit des Winters versteckten. Zum ersten Mal in ihrem Leben war Jin nicht nur einsam. Sie war auch allein. Und das Wissen darum kroch mit klammen Fingern an sie heran. Das Wort Angst besaß genauso wenig Bedeutung wie Vater und Mutter. Sie hatte es in alten Geschichten gelesen. Jetzt fühlte sie es. Rasend schnell pochte ihr Puls am Hals. Alle Härchen an ihren Unterarmen hatten sich aufgestellt und eine Faust verkrampfte sich um ihren Magen. Mit jedem Atemzug strömte frische Luft tief in ihre Lunge, weckte all ihre Sinne. Sie sah nicht nur, sie war ihre Umgebung, hörte jedes noch so winzige Geräusch. Ihre Gedanken waren Instinkten gewichen. Jin hatte Angst. Und es gefiel ihr. Automatisch griff sie nach dem Schwert auf ihrem Rücken, wirbelte es geschickt vor sich her. Dann fiel sie in die gewohnten Schritte und Hiebe, kämpfte mit sich selbst, mit der Angst und dagegen. Wenn Vater sie jetzt sehen würde, dann hätte er keine andere Wahl gehabt, als sie an der Zeremonie teilnehmen zu lassen. Als Tochter des Clanchefs durfte sie sich aussuchen, gegen wen sie antrat. Seit sie denken konnte, hatte sie gewusst, dass sie eines Tages das Schwert gegen ihn heben würde. Ein weißes Flimmern in ihrem Augenwinkel. Jin wirbelte herum, das Schwert erhoben. Ein wenig außer Atem durchsuchte sie ihre Umgebung. Etwas bewegte sich im Unterholz. Äste zerbrachen. Und das knackende und schleifende Geräusch näherte sich in Windeseile der Lichtung, auf der sie trainierte. Vorfreude strömte in Jins Glieder. Was auch immer da auf sie zukam, eventuell bekam sie doch den Kampf, nach dem sie sich so sehnte. Kaum, dass sich der Gedanke gebildet hatte, erstarb er auch wieder. Aus den Bewegungen wurden Schatten. Dann eine Form. Zuerst eine winzige, die so rasch an Jin vorbeiflitzte, dass diese sie nicht erkennen konnte. Direkt danach ein Monster. Es stürzte mit einem gewaltigen Schnauben aus dem Unterholz hervor. Sein massiver Körper drückte Bäume auseinander, brach sich mit brachialer Gewalt Bahn. Der meterlange Körper, dicker als die meisten Stämme und so groß wie ein ausgewachsener Mann, schob sich über den Boden. Im fahlen Licht glänzte ein Schuppenkleid in tausend Farben auf. Schlängelnd kam es näher. Gift troff von den zwei spitzen Zähnen herunter und verbrannte zischend das Herbstlaub, auf das es tropfte. Zwei geschlitzte Augen, hypnotisch grün leuchtend, bohrten sich in Jin. Die hatte aufgehört zu atmen, starrte wie fixiert auf das Wesen, das in ihre kleine Welt gedrungen war. Die Schlange vor ihr war schöner als alles, was Jin jemals gesehen hatte. Und sie war der Tod. Jin klammerte sich um ihr Breitschwert. Sie würde nicht kampflos untergehen. Aber sie wusste, dass sie gegen dieses Ungeheuer keine Chance hatte. Immerhin wollte sie den Tod einer Heldin sterben. Die Schlange zischte, wiegte den Kopf hin und her und glitt an Jin vorbei. Sie hatte ein anderes Ziel. Ein Ziel, das sich am anderen Ende der Lichtung verängstigt zusammengekauert hatte. Es saß in der Falle. Das Gesträuch war zu dicht. Hatte der Flucht ein abruptes Ende bereitet. Der winzige Fuchs schlotterte am ganzen Leib. Sein Näschen weitete sich panisch, als er den herannahenden Tod erschnupperte. Jin hatte denselben Duft in der Nase. Noch immer stand sie wie erstarrt da, fixiert auf die Szene vor sich, als hätte der Blick der Schlange sie hypnotisiert. Alles in ihr tobte. Schrie danach, sich zwischen das Füchslein und die monströse Schlange zu stellen, das Breitschwert zu heben und ein Leben zu retten. Nie zuvor hatte ein solches Bedürfnis an ihr gezerrt. Aber ihr Training, ihre Erziehung, sagten etwas anderes. Sie war eine Kriegerin. Nichts als eine Waffe, zu der ihr Clan sie seit ihrer Geburt schmiedete. Ihre Aufgabe war es nicht, Leben zu retten. Ihre Aufgabe war der Kampf. Die Befehle des Clans. Sie zögerte. Plötzlich stürzte sich ein weiterer weißer Schemen aus dem Wald. Kurz bevor der tödliche Biss dieser monströsen Zähne dem Tierkind den Garaus machen konnte, hatte sich ein anderes Wesen in den Kampf eingemischt. Hatte sich todesmutig einfach in das Maul der Bestie geworfen. Die Kiefer der Schlange schlossen sich. Die Hauer bohrten sich tief in weißes Fell. Grelles Blut bespritzte die Farbe der Reinheit. Das Winseln, das kläglich über die Lichtung erscholl, drang nicht aus dem Maul der sterbenden Füchsin. sondern aus dem zitternden Körper ihres Kindes. Genauso erstarrt wie Jin sah das Füchslein zu, wie die Mutter sich in dem Biss der Schlange aufbäumte. Qual in den Augen. Und dann erschlaffte. Mehr Rot floss über das blütenweiße Fell. Als hätte es keine Unterbrechung gegeben, schüttelte die Schlange den Kopf und schleuderte den toten Körper nachlässig zur Seite. Direkt danach richtete sie ihren Hypnoseblick zurück auf den kleinen Fuchs. Das Verhalten des Monsters erschien Jin ungewöhnlich. Das hier war keine gewöhnliche Jagd. Die Schlange hatte kein Interesse an einem Menschen und nicht an einem ausgewachsenen Fuchs. Es ging ihr nicht darum, gute Beute zu machen und ihren Hunger zu stillen. Ihre Handlungen wurden von Grausamkeit getrieben. Sie hatte etwas Unschuldiges aufgespürt. Und es gierte ihr danach, diese Unschuld aus der Welt zu tilgen. Grausamkeit verstand Jin. Seit ihrer Kindheit hatte sie jeden Tag nichts anderes erlebt. Erlebt und selbst genutzt. Es war grausam, Minato beim Training an immer derselben Stelle zu verletzen. Es war grausam gewesen, Hirashi nicht zu warnen, dass die Speere an diesem Tag mit echtem Gift getränkt gewesen waren. Es war grausam, die jüngsten Kinder beim morgendlichen Lauf um das Dorf ein ums andere Mal zu überrunden, in dem Wissen, dass die Kleinen dafür bestraft werden würden. Jin war grausam. Aber die Verzweiflungstat des Muttertieres war das nicht gewesen. Sie war aus reiner Liebe geschehen. 4. Wieder winselte der kleine Fuchs auf. Der Laut schnitt tief in Jins Seele. In den grünschimmernden Augen glänzte so viel. Und aus irgendeinem Grund verstand Jin die Emotionen. Spürte, wie dieselben in ihr erwachten. Als wäre sie zu einem Spiegel des Tierbabys geworden. Da war Angst. Unendliche Verzweiflung. Trauer um die tote Mutter. Aber am stärksten schlug der Herzschlag der Hoffnung. Das Füchslein wandte den Blick nicht von Jin ab. Es blinzelte. Die Schlange im Hintergrund verschwamm. Für einen langen Moment blieb die Zeit stehen. Tief verborgen unter dem rigorosen Training von Jins Jugend hatte sich stets die Begeisterung für die alten Sagen und Legenden in ihr wachgehalten. Tagsüber kämpfte sie. Nachts las sie. Sie hatte auch von diesen Wesen gelesen. Von den Kamikizune. Den magischen Füchsen, die in alter Zeit ein Symbol des Schutzes gewesen waren.
Wenn dich ein Kamikizune als Begleitung erwählt, wird jede deiner Handlungen mit einem unbesiegbaren Schutzschild gesegnet sein.
Das hatte die Großmutter von Jins Lieblingsheldin gesagt, bevor diese zu den gefährlichsten Abenteuern aufgebrochen war. Das Füchslein hier würde niemanden schützen. Es war nicht einmal in der Lage, sich selbst zu retten. Stattdessen hatte die Mutter sich geopfert. Umsonst. Und dennoch war sein Wille zu überleben so stark wie Jins eigener. Auf einmal schien sich das Gewicht von Jins Waffe zu verdoppeln. Erinnerte sie daran, dass sie das Schwert noch immer gezückt hatte. Alles in ihr schrie nach einem Kampf. Doch etwas hatte sich geändert. Hier ging es nicht mehr um Ehre, um den Sieg, den Triumph, etwas Stärkeres als sich selbst überwunden zu haben. Als Jin mit einem Brüllen auf die Schlange zuschoss, hatte sie nur eines im Sinn. Schutz. Sie wollte dieses unschuldige Tierchen beschützen. Geschmeidig wich die mannshohe Schlange ihrem ersten Hieb aus. Richtete sich zischelnd auf. Ihre geschlitzten Pupillen loderten vor Wut über den überraschenden Angriff. Dann schoss ihr Kopf nach vorn, die Giftzähne glitzernden im spärlichen Licht. Jin sprang zur Seite, fühlte den Lufthauch des Todes an sich vorbeizischen. Ruckartig riss sie ihr Schwert in die Höhe, parierte den nächsten Angriff der Schlange in letzter Sekunde. Mit einem präzisen Schnitt durchdrang sie das Schuppenkleid und erneut zischelte die Schlange außer sich vor Zorn. Schon bald war Jin in Schweiß getränkt. Ihre Arme erlahmten. Jeder Hieb, jeder Stoß wurde zu einer Qual. Jin kämpfte mit all ihrer Erfahrung, mit der Verbissenheit ihres jahrelangen Trainings, mit allem, was sie hatte. Immer wieder schaffte sie es, die Schlange zu treffen. Aber ihre Schnitte blieben oberflächlich, schienen das Biest nur anzustacheln, statt zu ermatten. In ihren Augen glühte die Mordlust. Sie schien fest entschlossen. Dieses kleine, nervige Menschlein mit dem pieksenden Zahnstocher, das es gewagt hatte, sich zwischen sie und ihre Beute zu werfen, in den Boden zu walzen. Ein Aufblitzen der Zähne. Der Kopf raste nach vorn, direkt auf Jins Gesicht zu. Sie huschte rechtzeitig beiseite, nur um im Bruchteil einer Sekunde später von dem Schwanz der Schlange zu Boden gerissen zu werden. Mit einem erstickten Aufschrei landete sie auf der hart getrampelten Erde. Blut schoss in einer jähen Fontäne aus ihrer Nase, die auf einem Stein gelandet war. An ihrem Oberarm lief ebenfalls Blut herunter. Irgendwann hatte sie einen Zahn gestreift. Und das Gift, das langsam in ihren Blutkreislauf sickerte, ließ sie schwindeln. Ihre Lunge schrie nach Sauerstoff. Aber kein hektischer Atemzug reichte, um das harte Pochen ihres Herzens zu besänftigen. Ihre Faust ballte sich reflexhaft zusammen. Kein Schwert lag mehr darin. Die Wucht des Falls hatte die Waffe aus Jins Griff gerissen und es mehrere Meter geschleudert. Der Kampf war vorbei. Besiegt rollte Jin auf den Rücken. Wenn sie schon sterben würde, wollte sie dem Tod wenigstens in die Augen sehen. Bösartig funkelten die Schlitzaugen der Schlange auf sie herab. Die Pupillen hatten sich auf sie fixiert, hypnotisierten sie. Jin hörte auf zu atmen. Weiß. Die Farbe blendete sie, füllte ihr gesamtes Sichtfeld aus, durchbrach die Trance des Schlangenblicks. Jin keuchte, sog Leben in ihren Körper zurück und sprang auf die Beine. Die Schlange kreischte. Ein schriller, misstönender Laut, bei dem Jin sich am liebsten die Ohren zugehalten hätte. Wild warf sie den beschuppten Kopf hin und her, wurde den kleinen Fuchs aber nicht los. Todesmutig hatte dieser sich auf die Schlange gestürzt und sich mit den Krallen in ihren Pupillen verhakt. Seine Zähne waren weitaus winziger als die der Bestie. Doch er biss wieder und wieder in die Augen, bis das Licht darin flackerte. Dann hechtete sie zu ihrem Schwert. Mit einem leisen Summen schmiegte sich der vertraute Griff in ihre Hände. Die Schlange war abgelenkt, geblendet. Und ein paar gezielte Hiebe später, ohne Kopf. Jins Schwert glitt tief in die Muskeln, zertrennte Nervenstränge und Blutbahnen. Sie nahm ihre eigenen Bewegungen kaum mehr wahr. Das Gift schwächte sie, ließ ihre Sicht verschwimmen. Als das Zucken des Monsters erloschen war, erlosch auch Jins letzte Kraft. Die Waffe rutschte aus ihren Händen. Ihr Körper sank zu Boden. Sie hatte gewonnen. Aber der Triumph blieb aus. Stattdessen Ruhe und Zufriedenheit. Mit einem leisen Fiepen schlich das Tierbaby zu dem gefallenen Menschen. Das Näschen zitterte fragend, als er an ihrem Gesicht schnupperte. Dann schmiegte er sich einfach in Jins Arme. Und das weiche Fell unter ihren Fingern ließ ein Schluchzen über ihre Lippen kommen. Und mit der Berührung Liebe, Verbundenheit. 5. Jin hatte versagt. Als sie in ihr Dorf zurückkehrte, tat sie es nicht als Heldin, sondern als Sünderin. Sie war ihrem Vater, schlimmer, dem Clanchef, respektlos entgegengetreten und hatte der jährlichen Zeremonie nicht beigewohnt. In den folgenden Wochen und Monaten ertrug sie die Konsequenzen für ihr Verhalten. Doch nichts der Strafen, des unermüdlichen Piesackens, der Zwangsisolation drang bis in ihr Herz vor. Denn darum hatte sich ein dünner, aber undurchdringbarer Schutzpanzer gelegt. Seit sie das Füchslein vor der Riesenschlange gerettet hatte, war die stete Einsamkeit einem tiefen Gefühl von Kameradschaft, von Verbundenheit gewichen. Genauso wie der kleine Fuchs ihr nicht von der Seite wich. Sie hatte ihn Byakko genannt, nach dem legendären weißen Fuchs aus ihrer Lieblingssage. Er war zu ihrem treuen Begleiter geworden, schlich sich nachts in den Schlafsaal, um sich unter der Decke an ihren Körper zu kuscheln, rannte gemeinsam mit ihr am Morgen um die Wette und beobachtete sie aufmerksam, wenn sie allein im Wald trainierte. Nicht allein. Seit Byakko in ihr Leben getreten war, war Jin nicht mehr allein. Und das Wissen füllte ihr Herz. Sie war jetzt mehr als eine Waffe ihres Clans. Sie war eine Freundin. Ein Mensch, der sich um etwas anderes als Traditionen und Pflichten sorgte. Jetzt sorgte sie sich um ein anderes Lebewesen. Zum ersten Mal in ihrer Existenz lebte sie wirklich, weil sie erfahren hatte, wie sich Liebe anfühlte. Sie wollte dieses Gefühl niemals mehr missen. Es verlieh ihr eine bis dato unbekannte Stärke. Für jemanden zu kämpfen bedeutete so viel mehr als gegen jemanden zu kämpfen. Es machte wahrlich unbesiegbar. Je größer Byakko wurde, je mehr Jin sich innerlich veränderte, desto schwieriger wurde es, sich vor ihrem eigenen Clan zu verstecken. Doch die Welt befand sich im Wandel. Immer öfter drangen Nachrichten von anderen Clans in den Kira-Clan vor. Manche Stämme schlossen Bündnisse, wurden zu größeren, vereinten Clans. Eine alte Bedrohung schien die Menschen enger zusammenrücken zu lassen. Selbst zu Jins Dorf drangen die Gerüchte durch. Von Tengu, monströsen Dämonen, die aussehen konnten wie normale Personen, aber übermenschliche Kräfte besaßen. Etwas daran beunruhigte die Ältesten. Das, was Jin sich ihr Leben lang gewünscht hatte, wurde endlich Wirklichkeit. Sie bekam eine Mission. Keine, bei der sie jeden Winkel Sidos erkunden dürfte. Das war weiterhin ausschließlich den vollwertigen Mitgliedern des Kira-Clans vorbehalten. Doch gemeinsam mit einer kleinen Truppe, die Minato sorgfältig aus den ältesten Rekruten und Rekrutinnen ausgewählt hatte, zog Jin los. Sie sollten den benachbarten Rigo-Clan vernichten. Zwar behauptete Jins Vater, dass es in erster Linie darum ging, alle Vorräte und Waffen zu stehlen. Doch er konnte seine wahren Absichten nicht vor dem scharfen Blick seiner Tochter verbergen. Die Ältesten fürchteten, dass der Rigo-Clan sich mit einem weitaus stärkeren Clan verbünden könnte und dadurch zur Gefahr würde. Byakko trabte im Gestrüpp der Wälder, versteckt wie ein heller Schatten neben ihnen her. Seine stille Anwesenheit verlieh Jin Ruhe und Sicherheit. Seit der Begegnung mit ihm und der Schlange haderte sie mit den Zielen ihres Clans. Die Zeremonie, die Zeit ihres Lebens, das höchste Ziel gewesen war, erschien ihr nun unwichtig und nutzlos. Sie wollte keine Waffe mehr sein. Sie sehnte sich nach Freiheit. Taichi, der an der Spitze des Trupps lief, hob die Hand. Und abrupt wurde Jin aus ihren Gedanken gerissen. Auf dem Weg, der eine sanfte Kurve genommen hatte, wurde eine kleine Karawane sichtbar. Das Klappern von Stahl gegen Stahl. Trampelnde Schritte und angeregte Gespräche mischten sich auf einmal in die Stille der Luft. Taichi grinste. Obwohl er Jin im Training weit unterlegen war, hatte er auf Minatos Befehl hin das Kommando dieser Mission übertragen bekommen.
Sieht so aus, als könnte das Ungeziefer es gar nicht erwarten, von uns ausgeräuchert zu werden. Jetzt kommt das Lamm schon freiwillig zur Schlachtung.
Sein ausgestreckter Arm zeigte auf die Sänfte in der Mitte der Karawane und dem deutlich sichtbaren Wappen des Rigo-Clans darauf. Darin musste sich die Clanführung aufhalten. Jin spürte, wie sich etwas in ihr verkrampfte.
Wir sollten an unserem ursprünglichen Plan,
begann sie. Taichi unterbrach sie barsch.
Bist du etwa unter die Feiglinge gegangen, Jin-Ten? Das hier ist die perfekte Gelegenheit, um unsere Stärke im Kampf zu beweisen.
Es war kein Kampf. Es war ein Gemetzel. Mit lautem Geheul stürzten die Kira-Mitglieder auf den wehrlosen Rigo-Clan. Zwar waren diese bewaffnet, aber ihre Gegenwehr war kaum der Rede wert. So sehr wurden sie von Taichis Trupp überrannt. Obwohl Jin die Menschen, die ihrem Schwert zögerlich entgegentraten, lediglich verletzte, spielte ihre Zurückhaltung keine Rolle. Wen sie verschonte, wurde kurz darauf von jemand anderem getötet. Immer mehr blutige, zerhackte Körper sanken um Jin herum auf den Erdboden. Byakko war jaulend aus seiner Deckung gekommen, drängte sich eng an Jins Beine und sie hätte sich am liebsten zu ihm heruntergebeugt, um Trost in dem weichen Fell zu suchen. Aber sie musste sich aufrecht halten. Das Leben dieser Menschen war in dem Moment verwirkt gewesen, in dem sie Kira-Territorium betreten hatten. Es war nicht Jins Schuld. Aber sie fühlte, wie die Gewissensbisse an ihrer Seele nagten und sie verdunkelten. Das hier war nicht mehr sie. Sie wollte diese Grausamkeit nicht mehr. Die Sänfte stand einsam und verlassen in einem Meer aus Toten. Der Vorhang, der sie verschloss, zitterte leicht. Höhnisch grinsend näherte Taichi sich dem hölzernen Gefährt. Als er die feinen Tücher beiseite riss, stockte Jin der Atem. Kein bewaffneter Heerführer kam zum Vorschein. Stattdessen ein Mädchen, mit Sicherheit nicht älter als 7 Jahre, in kostbare dunkelviolette Seide gehüllt, die das helle Beige ihrer Haut noch blasser erschienen ließ. Lange blonde Zöpfe umrahmten ein zartes Gesicht, in dem nichts als Todesangst schimmerte. Dicke Tränen quollen aus den weit aufgerissenen Augen hervor. Taichis Grinsen war nicht mehr ausschließlich Hohn. Es war so grausam wie der Angriff der Schlange auf Byakko.
Was für ein lächerlicher Preis,
spottete er, bevor er das Mädchen an den Haaren aus der Sänfte riss. Sie stolperte mit einem Schmerzensschrei in seine Arme. Zitterte so stark, dass Jin das Klappern der Zähne über das Rauschen des Windes vernahm. Im Blau der Augen stand dieselbe Unschuld, die Jin in Byakkos wahrgenommen hatte. Und ein winziger Funken dieser verzweifelten Hoffnung. Taichi zückte einen Dolch mit harten Zacken. Jin handelte, ohne einen einzigen bewussten Gedanken zu verschwenden. Ihr Schwert hinterließ einen langen, kalkuliert geraden roten Strich auf Taichis Kehle. Noch während sich ihr ehemaliger Trainingskamerad mit einem erschrockenen Aufkeuchen an den Hals griff, war Jin bereits herumgewirbelt. Eine nach dem anderen fiel ihren Hieben zum Opfer. Kira-Blut mischte sich mit Riga-Blut. Aber dieses Mal tötete Jin mit Absicht. Tötete die Menschen, die einmal ihre Verbündeten gewesen waren, mit denen sie gegessen und an ganz seltenen Gelegenheiten gelacht hatte, mit denen sie trainiert hatte. Die in gewisser Hinsicht das gewesen waren, was die Geschichten als Familie bezeichnet hatten. Byakko sprang wie ein Wirbelwind zwischen den Kämpfenden hindurch. Wann immer Jin ihn brauchte, war er an der Stelle. Zerkratzte Arme, brachte Leute zum Fall, verbiss sich in entblößten Kehlen. Sein Knurren und Bellen schallte durch den Wald. Dann war es vorbei. Jin atmete wieder, dachte wieder, fühlte keine Gewissensbisse. Nein, Freiheit. Behutsam holte Jin Luft, schmeckte die Frische des frühen Morgens auf ihrer Zunge. Ihr Herz schlug warm und kraftvoll in ihrer Brust. Sie richtete sich auf, wischte das Blut des letzten Clanmitglieds nachlässig von ihrer Waffe. Langsam trat sie an die Sänfte heran. Byakko schlich um ihre Beine herum. Das Mädchen hatte sich nicht von der Stelle bewegt. Sie starrte aus schreckgeweiteten Augen zu Jin hoch. Die blaue Iris erinnerte Jin an die Blumen, die im Frühling als erstes dem Schrecken des Winters trotzten und die Lichtungen der Wälder mit ihren azurblauen Blüten sprenkelten. »Hab keine Angst«, sagte Jin in dem sanftesten Tonfall, den sie zustande brachte. »Ich werde dich beschützen. Mein Name ist Jin Ten. Wie heißt du?«
»Sayu.«
Aus der Welt von Fabula Ensis. Nach einer Geschichte von Desart. Thank you.